Gut, lasst uns Fortsetzung machen mit dem Kapitel 5. Ja, wir befinden uns mitten im Thema des Hohen Priesters. Also von Kapitel 2, Vers 17 an geht es jetzt immer wieder um den Hohen Priester. Kapitel 4 am Schluss, der Hohe Priester. Und jetzt geht es weiter. Wir haben als letztes gerade noch gehört in Kapitel 4, dass wir ja einen Hohen Priester haben, der mächtig ist, aber der auch mitleiden kann. Beides. Das ist eine wunderbare Kombination. Einer, der mächtig ist, aber der auch mitfühlen kann. Einen besseren können wir uns nicht wünschen. Ein Mächtiger, der mitempfinden kann. Und so muss er sein. Genau so muss er sein. Aber dann muss noch etwas gegeben sein. Und das war für die Juden natürlich wichtig, weil die ja einiges wussten aus der Geschichte Israels. Sie wussten einiges über Gottes Gedanken und Prinzipien. Und sie hatten das sehr gut verstanden, dass man in den Dingen des Gottesdienstes, in den Dingen der Erlösung und wo es darum geht, wie man Gott naht, dass da der Eigenwille des Menschen keinen Platz hatte. Gott hat das einige Mal auch gezeigt in der Geschichte Israels. Wo Menschen eigenmächtig etwas taten, das Gott nicht wollte, hat Gott eingegriffen, gehandelt, gerichtet. Und so war das ihnen sehr wichtig, dass sie auch wussten, unser hoher Priester, ja, er ist mächtig, Jesus Christus ist mächtig, er kann auch mitfühlen, aber ist er denn überhaupt legitimiert, hoher Priester zu sein? Wir haben nie etwas gehört von einem hohen Priester aus dem Stamm Juda. Ist ein Problem. Er muss doch legitimiert sein, er muss doch von Gott auch berufen sein zum hohen Priester. Und darauf geht jetzt Kapitel 5 ein. Und Kapitel 5 zeigt uns am Beispiel des Aaron zuerst. Aaron, er durfte sich nicht selbst zum hohen Priester ernennen. Er musste legitimiert sein. Gott hat ihn dazu berufen. Und dann musste Aaron auch für seine Aufgabe qualifiziert sein, also bestimmte Eigenschaften haben. Diese beiden Dinge, Legitimation, also von Gott berufen, Qualifikation, er musste bestimmte Eigenschaften haben. Und dann zeigt uns der Apostel, dass Christus tatsächlich von Gott berufen ist, hoher Priester zu sein und dass er auch qualifiziert ist. Er hat all die Eigenschaften, die ein hoher Priester haben muss. Aber er ist auch legitimiert. Ja, lesen wir jetzt in Hebräer Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Denn jeder als Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als Schlachtopfer für Sünden darbringe. Wer Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit umgeben ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern als von Gott berufen, gleich wie auch Aaron. Also hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als fliehen, dem, der ihm aus dem Tod zu retten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, jeder als Menschen genommene hohe Priester. Es werden zwei Gründe hier genannt, die uns volle Gewissheit geben, dass wir unserem himmlischen hohen Priester nahen dürfen. Wir wurden ja eben aufgefordert. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Und jetzt wird das auch begründet. Denn. Und dann wird zuerst anhand von Aaron gezeigt, jeder hohe Priester muss erstens mitfühlen können. Aaron musste mitfühlen können mit dem Volk, sonst wäre er ein schlechter Hohepriester gewesen. Stell dir einen Hohepriester vor, da kommt einer, bekümmert wegen seiner Sünde, hat versagt, und dann würde der Hohepriester ihn anfallen. Was, schon wieder? Oder irgend so etwas. Ach komm, morgen. Ach. Oder würde ihm sagen, ist doch nicht so schlimm. Nein, er muss mitfühlen können. Mitfühlen können. Mit den Nöten, mit dem Kummer, mit den Schwachheiten des Volkes. Und das wird hier zuerst gesagt von Aaron, dass er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden. Und wie lernt Aaron Nachsicht mit den Unwissenden und Irrenden? Das ist auch die Art, in der wir Nachsicht lernen, mit den Unwissenden und Irrenden. Das heißt hier, da er selber mit Schwachheit umgeben ist, er ist selber nicht besser. Wie oft hat Aaron geirrt, wie oft ist er schwach gewesen, wie viel hat er falsch gemacht, wie viel Unverstand hat er immer wieder bewiesen. Und wenn er daran denkt, ja, dann weiß er, dann kann er mitfühlen mit seinen Brüdern, weil er selber nicht besser ist. Ein hoher Priester muss mitfühlen können. Der hohe Priester muss mitfühlen können. Mitfühlen können mit den Unwissenden und Irrenden, weil er selber mit Schwachheit umgeben ist. Und so muss Aaron auch für sich selbst opfern. Und jedes Mal, wenn Aaron für sich selbst opferte, hat er sich daran erinnern müssen, ich begehe auch immer Sünde. Ich bin wirklich nicht besser als irgendjemand. Das lehrte ihn, Nachsicht zu haben, mitzufühlen, mitzuempfinden. Und dann wird auch hier ausdrücklich gesagt, dass Aaron sich nicht selbst diesen Ehrentitel gegeben hatte, hoher Priester unter dem Volk, der große Priester, der höchste Priester. Nein, Gott hat ihn dazu berufen. Das muss sein. Wenn es darum geht, wie man Gott naht, in allen Sachen der Erlösung, bestimmt Gott alles. Und so wird ausdrücklich gesagt in Vers 4, niemand nimmt sich selbst die Ehre dieses Amtes, niemand, sondern als von Gott berufen gleich auch Aaron. Das kannten die Israeliten, wie es war mit Aaron. Er war von Gott berufen, er hatte selber Schwachheiten, musste für sich selber opfern und dadurch war er auch qualifiziert, konnte mitfühlen. Und wie ist es bei Christus? Ja, war Christus auch von Gott berufen? War Jesus auch berufen, Priester zu sein? Ja, er war berufen, Priester zu sein. Vers 6, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek. Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament und das überzeugte die Leser. Das war für sie absolut und verbindliche Autorität. Wenn das Alte Testament irgendwo etwas dazu sagt, dass ein Priester kommen würde, nach einer anderen Ordnung als der Ordnung Aaron, dann wollen wir es glauben. Und tatsächlich, Psalm 110 spricht vom Messias, es ist ein messianischer Psalm, das wussten alle Juden. Psalm 110 spricht von Messias. Alle wussten. Nie einer daran gezweifelt. Und dort heißt es vom Messias, dass er auch Priester ist, und zwar nach einer anderen Ordnung als der Ordnung Aaron. Und das war äußerst wichtig für die Juden. Denn die kannten ja nur das Priestertum nach Aaron. Und die wussten, es darf keiner Priester sein, der nicht zur Familie Aarons gehört. Aber sie wussten, dass im Alten Testament etwas steht von einer anderen Priesterordnung. Ein Priester nach einer Ordnung Melchisedeks. Und dann haben sie vielleicht nachgeschlagen, ach tatsächlich, das steht ja gerade im 110. Psalm, gerade in dem Psalm, der vom Messias redet. Also müssen wir es ja genau annehmen. Der Messias, wenn er kommt, er muss Mensch sein. Jetzt haben wir auch begriffen, er muss leiden. Wir haben auch begriffen, er wird auch verstehen, auffahren und ja, er wird Priester sein. Es ist alles klar. Alles ist rechtens. Er ist von Gott auch berufen, Priester zu sein. Das haben sich nicht die Christen, die Apostel, ausgedacht. Nein, Gott hat das angekündigt im Alten Testament. Und sie waren froh darum. Sie konnten das nach ihren Freunden, ihren Mitjuden zeigen. Das haben nicht wir erfunden, dass der Messias hoher Priester ist. Da steht, es gibt eine andere Priesterordnung von Gott schon im Alten Testament in unseren heiligen Schriften angekündigt. Also der Christus ist dadurch legitimiert. Dann muss er auch qualifiziert sein. Er muss mitempfinden können. Nun haben wir gesehen, wie Aaron qualifiziert wurde, zugerüstet wurde, wie Aaron es lernen musste mitzufühlen. Wie lernte Aaron mitzufühlen mit den Irrenden und Schwachen? Weil er merkte, dass er selber auch so sündigt. Er musste viel versagen und nachher musste er für sich selber Opfer darbringen und so sich immer daran erinnern, ich bin überhaupt nicht besser. Und so konnte er mitfühlen. Wie lernte unser Hoherpriester mitfühlen, weil er Mensch wurde und als Mensch gelitten hat.
Ja.
So wurde er qualifiziert, wenn wir so sagen dürfen, mitzuempfinden. Also er musste nicht lernen, mitzuempfinden durch Sündigen. Er ist sündlos. Und so zeigt uns hier der Schreiber wirklich in bewunderungswürdiger Weise, wie unser Hoherpriester, ja, er kann mitempfinden. Und das lernt er durch seine Menschwerdung, das lernt er durch sein Leiden als Mensch, alles durchzuleiden und darum alles mitzuempfinden, was Menschen, was Adams Kinder empfinden. Aber er blieb sinnlos. Ja, das ist ein wunderbarer Hoherpriester. Er ist von Gott berufen, er ist mächtig und er kann mitfühlen. Das ist ein vollkommener Hoherpriester. Einen solchen brauchen wir. Und wir haben ihn. Da ist er. Ihr Juden, ihr wollt ihn doch nicht verlassen. Ihr wollt doch nicht zurück zu Aaron. Ist Aaron so mächtig wie er? Nein. Und können die Priester nach der Ordnung Aarons mitfühlen? Ja, ein Stück weit schon. Aber alle können die auch nicht mitfühlen. Und vor allem, die machen ja selber auch Fehler. Man kann ihnen auch nicht immer so ganz trauen. Aber unser hoher Priester, er vermag. Er ist mächtig, er ist allmächtig. Und er kann wirklich mitfühlen. Es gibt keinen Kummer, keinen Jammer, keinen Schmerz, den er nicht kennt, den er nicht durchgemacht hat. Mit starkem Geschrei und Tränen hat er zu seinem Gott gerufen. Mit starkem Geschrei und Tränen. Seelenangst. Meine Seele ist zum Tod betrübt, sagt er den Jüngern im Garten Gethsemane. Und so hat er alle unsere Erfahrungen gemacht und so wurde er ein vollkommener hoher Priester und allen, die ihm gehorchen, und hier steht jetzt das Glauben gehorchen. Gehorchen ist einfach die andere Seite der gleichen Medaille. Glauben heißt gehorchen, gehorchen ist der Beweis, dass man glaubt. Und allen, die ihm gehorchen, ist er der Urheber ewigen Heils. Und das ist ja auch viel mehr, als was Aaron bringen kommt, aber davon werden spätere Kapitel reden. Die Opfer der alttestamentlichen Ordnung konnten eigentlich den Opfernden nur daran erinnern, dass Sünden da sind, darum muss er immer wieder opfern. Aber unser hoher Priester hat ein Opfer dargebracht und hat damit die Frage der Sünde auf immer geregelt. Auf immer, auf ewig. Und so wird er zum Urheber ewigen Heils. Er ist von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedek. Und dann muss der Apostel etwas einschränkend sagen. In den Versen 11 bis 14 lesen wir diese Verse noch. Dann können wir heute Nachmittag dann das Kapitel 6 in Angriff nehmen, über welchen wir noch viel zu sagen haben. Und was mit Worten schwer auszulegen ist, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche Vermögen der Gewohnheit geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Er sagt hier, es gäbe eigentlich noch manches zu sagen über den hohen Priester, was sehr wichtig ist. Aber ihr könnt das jetzt nur schwer, also es ist darum schwer auszulegen, nicht weil die Sache schwer wäre, sondern weil ihr im Hören träge geworden seid. Also er hat hier Kummer bei einigen. Ihr wollt das Wort Gottes nicht mehr hören. Ihr hört nicht mehr hin. Das ist gefährlich, Leute. Das ist gefährlich. Denn wir brauchen diesen hohen Priester. Wir müssen ihn kennen. Und wir müssen wissen, dass er da ist für uns. Ohne ihn kommen wir nicht durch. Und eigentlich solltet ihr ja längst so weit sein, dass ihr Lehrer wäret in dieser Sache. Aber jetzt muss ich bei euch wieder von vorne beginnen. Und das führt nachher hinüber zum Kapitel 6, wo er sagt, aber wir wollen doch nicht immer bei diesen Grundelementen bleiben. Wir wollen doch endlich zum Ziel der Sache kommen. Darum geht es dann in Kapitel 6. Und nachher muss er dort wieder etwas einschränken. Aber vielleicht geht das gar nicht mehr. Wir wollen zum Ziel kommen, das Gott uns gesetzt hat. Wir wollen zu Christus, zu seinem vollen Heil kommen. Aber vielleicht geht das gar nicht mehr bei allen. Da muss er da wieder einschränken. Und dann kommen in Kapitel 6 dann diese Warnungen, diese bekannten, oft diskutierten. Aber die wollen wir uns heute Nachmittag ansehen. Ja, wir wollen das Kapitel 6 miteinander in dieser Nachmittagsstunde behandeln. Hebräer Kapitel 6, ein Kapitel, das meistens so Fragen Anlass gibt. Vielleicht, dass wir jetzt im Zusammenhang des ganzen Briefes diesen Abschnitt ein bisschen besser einordnen können. Wir haben heute Vormittag zum Schluss das Kapitel 5 vor uns gehabt, dort den Hohen Priester. Der Hohe Priester, der berufen ist, also von Gott zu seiner Priesterschaft, zu seinem Hohen Priestertum eingesetzt. Und er ist auch qualifiziert. Er vermag Mitleid zu haben, mitzuempfinden, weil er selbst gelitten hat. Und dann folgt anfangend mit Vers 11 bis zum Kapitel 6 am Schluss eine Unterbrechung der Erörterungen über den Hohen Priester und es folgt hier wiederum eine Warnung. Aber am Ende dieses Abschnitts geht es dann weiter mit dem Hohen Priester. Also wiederum ist diese Warnung durch Aussagen über den Hohen Priester eingerahmt, eingebettet. Und das soll uns die Blickrichtung festlegen. Wir sollen nicht auf unsere Versuchung schauen, auf unsere Versuchbarkeit. Wir sollen das tun, was der Schreiber des Hebräerbriefs sagt. Schaut euch Jesus an, euren Hohen Priester. In Kapitel 5, in den Versen 11 bis 14 haben wir gesehen, dass einige der Hebräer Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen mit dem Hohen Priester. Sie waren im Hören träge geworden. Sie hatten es sich angewöhnt, nicht mehr darüber nachzudenken, die Bibel nicht mehr zu lesen oder nicht dabei zu sein, wenn die Gemeinde zusammenkam, um die Schrift zu lesen. Und so verstanden sie auch immer weniger vom Heil und vom Hohen Priester. Und dann folgt eine Aufforderung im Vers 6. Diese Aufforderung besteht darin, dass wir vom Alten zum Neuen fortschreiten sollen. Nun, wir haben ja jetzt den Hebräerbrief doch ein wenig kennengelernt und wir haben gesehen, wie der Schreiber mit dem Gegensatz zwischen dem Alten und dem Neuen argumentiert. Und wenn er hier vom Alten redet und vom Neuen, zu dem wir fortschreiten müssen, da geht es ihm immer um die gleiche Sache. Also von der alttestamentlichen Ordnung sich endgültig lösen, um zum Neuen zu kommen, zu dem, was Gott in Christus gewirkt hat. Kapitel 6, Verse 1 bis 3. Deshalb das Wort vom Anfang des Christus lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht, und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Das ist tatsächlich eine Aufforderung, vom Alttestamentlichen zum Neutestamentlichen vorzuschreiten. Kapitel 6, Vers 1 bis 3, diese Aufforderung. Nun, das muss ich jetzt sicher ein wenig erklären. Denn wenn man das liest, dann könnte man meinen, es gehe hier um eine Aufforderung an Christen, dass sie zu einer Art Christenvollkommenheit kommen. Aber das ist hier gar nicht die Aufforderung. Sondern die Aufforderung betrifft das, was das Argument des ganzen Hebräerbriefes ausmacht. Sich endgültig vom Alten zu lösen, nicht immer am Alten hangen, an diesem Grund, den Gott legte mit dem Alten Testament, sondern fortschreiten zum vollen Wuchs, das heißt zum Ziel, das Gott sich gesetzt hatte für sein Volk. Zum Gnadenbund zu kommen, zu Christus zu kommen, in Christus wird der Gläubige vollendet, vollkommen. Es geht aber nicht darum, dass er sich selbst vervollkommnet. Ja, das also ist die Absicht dieser Aufforderung der Verse 1 bis 3. Nun, woran erkennen wir, dass es hier darum geht, vom Alten zum Neuen zu gelangen? Zunächst einmal dieser Ausdruck, lass uns fortfahren zum vollen Wuchs. Zur Vollkommenheit. So könnte man das auch übersetzen, vielleicht übersetzen das einige auch so. Schauen wir uns jetzt in Vers 14 an, im vorhergehenden Kapitel. Die feste Speise ist für Erwachsene. Hier übersetzen auch einige für Vollkommene. Und dann meint man, hier geht es um besonders fortgeschrittene Christen, solche, die in der Vollkommenheit ganz weit gekommen sind. Nein, es geht hier um Erwachsene, solche, die nicht mehr Kinder sind, sondern mündig geworden sind. Nun, Paulus ist, wie wir vermuten, der Verfasser des Hebräerbriefes. Und vielleicht erinnert ihr euch an einen anderen Brief, wo Paulus den Stand des alttestamentlichen Glaubens verglich mit einem Unmündigen, mit einem Kind, und dann sagt, dass mit dem Kommen Christi ist das Volk Gottes mündig, erwachsen geworden. Es geht um den gleichen Übergang. Wer weiß, in welchem Brief Paulus so argumentiert? Ja, im Galaterbrief, ganz genau. Galaterbrief in den Kapiteln 3 und 4. Galater 3, Vers 24, Christus ist unser Zuchtmeister gewesen, das hebräische, das griechische Wort, unser Paidagogos, unser Knabenführer heißt das. Oder der Kinderführer. Ein Paidagogos ist ungefähr das, was bei uns das Kindermädchen war, das, oder die Gouvernante, die Kinder zur Schule brachte. An der Hand nahm, weil das Kind diesen Weg, den gefährlichen durch die Stadt nicht allein gehen durfte. An der Hand nahm und zur Schule führte. Das ist der Paidagogos. Er führt also das Kind, das Unmündige, an der Hand. Und das war Israel unter dem Gesetz, ein Kind, unmündig. Mit dem Kommen Christi und mit dem Glauben an Christus wurde Israel erwachsen, mündig. Und so steht dann in Kapitel 4 vom Galaterbrief. Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Also, auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Also mit dem Kommen Christi, die Fülle der Zeit. Damit er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Mündige Söhne würden. Nicht Kinder unter Vormündern, Söhne. Und genau um diesen Gegensatz geht es in Hebräer 5 und 6. Die feste Speise ist für die Erwachsenen, die jetzt mündig geworden sind. Durch den Glauben an Christus werden die Israeliten mündig. Und einige, die waren immer noch nicht zu dieser Mündigkeit gekommen, die hörten nicht recht hin. Und darum waren sie immer noch unsicher, ja, sollen wir jetzt wirklich bei Christus bleiben oder nicht? Sollen wir Christus ergreifen und endgültig das Judentum ablegen? Sie standen immer so noch so schwankend da, hin und zurück, hin und zurück. Und darum jetzt diese Aufforderung, lasst uns jetzt das Wort vom Anfang des Christus lassen. Nun, dieser Ausdruck, der Anfang, das Wort vom Anfang des Christus, da könnte man meinen, ja, das ist doch das Evangelium. Nun, Gott begann von Christus zu reden, wann und wo? Ja, im Alten Testament. Das Wort vom Anfang des Christus ist ja eben das Alte Testament. Im Alten Testament begann Gott sein Volk darauf vorzubereiten, der Christus wird kommen. Das ist der Anfang des Wortes von Christus. Und das sollen wir jetzt endlich hinter uns lassen und jetzt zum vollen Wuchs kommen, mündig werden. Und nicht schon wieder zurückgehen, den Grund legen. Und dann zählt er lauter Dinge auf, die den Israeliten vom Alten Testament her vertraut waren. Buße von toten Werken, das war der Inhalt der Predigt fast aller Propheten. Sie haben die toten Werke gerügt, diesen formalen Gottesdienst, und zu Buße aufgerufen, der Glaube an Gott, die Lehre von Waschungen. Und ich hoffe, das ist bei euch auch so übersetzt. Hier sollte nicht stehen die Lehre von der Taufe. Denn es ist erstens Mehrzahl, erstens ist das Wort im Griechischen in der Mehrzahl und zweitens ist es ein anderes Wort als Taufe. Ja, das ist leider irreführend. Das griechische Wort für Taufe lautet Baptisma. Und dieses Wort Taufe wird immer nur in der Einzahl verwendet. Hier aber steht Baptismos, ein zwar verwandtes Wort, aber doch ein anderes, und es steht erst noch in der Mehrzahl. Und dieses Wort muss man übersetzen mit Waschungen. Es kommt auch vor in Markus 7, das Wort wird nicht so häufig verwendet, aber in Markus 7 kommt es vor, und da steht Markus 7, Vers 4, da steht genau das gleiche Wort im Griechischen. Da heißt es von den Juden, wenn sie vom Markt gekommen sind, waschen sie sich, vieles andere ist, was sie zu halten überkommen haben, Waschungen der Becher und Krüge und ehernen Gefäße. Das waren die Waschungen, die vorgeschrieben waren durch das Gesetz des Mose. Waschungen. Also auch das ganze alttestamentliche Zeremonialgesetz hinter sich lassen. Auch die Lehre von den Handauflegungen. Wo im Alten Testament waren Handauflegungen wichtig? Bei den Opfern, ja. Der Opfernde musste immer die Hände auflegen auf das Opfertier, dann wurde es geschlachtet. Und dann die Lehre von der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht, das gehörte schon zu den Fundamenten des alttestamentlichen Glaubens. Und jetzt sollten sie weiterkommen, fortschreiten zum vollen Wuchs, mündig werden zu Christus, zum Glauben an ihn durchdringen. Und dann folgt im Vers 3 eine Einschränkung. Das wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Das ist eine seltsame Einschränkung. Das sollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Damit sagt er, es könnte sein, dass das nicht mehr geht. Es könnte sein, dass das eventuell jetzt bei einigen nicht mehr geht. Es könnte sein, dass bei einigen der Zug schon abgefahren ist. Und dann begründet er das. Vielleicht nicht mehr möglich sein könnte. Denn, sagt er, hat eben gesagt, wir werden es tun, wenn Gott es erlaubt. Ja, warum sollte das unsicher sein? Denn, und dann erklärt er, wenn das und das und das geschehen ist, ja, dann wird es nicht mehr möglich sein, zur Reife, zum vollen Wuchs in Christus durchzudringen. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Hier haben wir also Leute, die haben allerhand schon gesehen, erlebt, gekostet, durchgemacht. Und wenn sie, nachdem sie all das durchgemacht haben, trotzdem zurückgegangen sind zum Judentum, dann sagt er, die kann man nicht mehr durch Buße erneuern. Das geht dann nicht mehr. Die kann man nicht mehr durch Buße erneuern. Schauen wir uns diese Dinge an, die sie erlebt hatten. Sie wurden einmal erleuchtet. Vers 4. Wodurch wird der Mensch erleuchtet? Was ist es, was den Menschen erleuchtet? Bitte? Der Heilige Geist überführt den Menschen, erleuchtet ihn. Das kann man auch sagen. Das Wort Gottes erleuchtet ihn. Wie könnte man es noch sagen? Jesus Christus erleuchtet ihn. Zwei Stellen dazu aus dem Johannesevangelium. In Johannes 1 steht im Vers 9, Johannes 1, Vers 9, er war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Das Kommen Jesu Christi und die Botschaft von ihm stellt jeden Menschen ins Licht. Und wer diese Botschaft hört, ist in diesem Sinn schon einmal erleuchtet. Er kann da nicht mehr sagen, ich habe nichts gewusst. Wurde ins Licht gestellt. Dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefs hier, so sagt Paulus, dass sie geschmeckt haben die himmlische Gabe. Wer ist die himmlische Gabe? Christus. Sie haben ihn geschmeckt. Und das gilt natürlich in besonderer Weise, das ist ja besonders dramatisch, kann man sagen, für die Juden. Denn er kam ja zu den Juden. Er wohnte unter ihnen, beschränkte sich auf dieses Volk allein. Und die Menschen haben wirklich ihn geschmeckt. Sie haben geschmeckt die Gabe Gottes, seine Güte, seine Freundlichkeit, alle seine Wohltaten, sie haben das geschmeckt. Und das erfahren ja auch viele Menschen. Die viele Menschen haben das nicht erlebt, sie waren in ganz furchtbarer Not und dann haben sie zu Gott gerufen und Gott hat sich ihnen zugewendet, sie getröstet, sie gestärkt, ihnen geholfen. Und dann waren sie ganz ergriffen und überwältigt von der Güte Gottes. Aber dann passiert es immer wieder, dass solche Menschen sich dann doch nicht bekehren. Ihr Leben dem Herrn doch nicht ausliefern. Kaum sind sie heraus aus der Not, vergessen sie ihn wieder. Sie haben geschmeckt die Freundlichkeit Gottes. Sie haben geschmeckt die Güte Christi. Sie haben die himmlische Gabe wirklich geschmeckt. Das muss nicht heißen, dass sie sich dann auch bekehrt haben. Sie sind teilhaftig geworden des Heiligen Geistes. Nun, hier steht nicht, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Wir müssen darum sorgfältig lesen. Es steht auch nicht, sie wurden durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Steht auch nicht. Sie wurden teilhaftig des Heiligen Geistes. Man kann teilhaftig sein, teilhaben an einer Sache, auch wenn man sie nicht besitzt. Das Volk Israel hat das Ganze teilgehabt am Wirken des Heiligen Geistes. An Pfingsten kam der Heilige Geist nur auf Juden, war da in Jerusalem, wirkte, hat auch Menschen überführt, hat Menschen ins Licht gestellt. Und so haben die alle irgendetwas erfahren, auch Teil gehabt am Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, wir hörten ja vorhin auch, der Heilige Geist erleuchtet den Menschen, stellt den Menschen ins Licht. Es kann ein Mensch durch den Heiligen Geist überführt werden, der Geist Gottes wirkt an ihm, überführt ihn und dann wendet er sich doch ab von Christus. Und dann haben sie geschmeckt das gute Wort Gottes. Und das hatte ja Israel ohnehin als einzige Nation gehabt, das gute Wort Gottes. Sie haben es vielleicht auch in dem Sinn geschmeckt, dass sie die Apostel hörten, die predigten, das gute Wort Gottes, das Evangelium. Sie hatten auch geschmeckt, wie gut das Wort ist. Und manche, wiederhole, was ich schon zweimal oder dreimal gesagt habe, manche würden das Wort vom Evangelium mit Freuden aufnehmen, sagte der Herr, aber dann doch abfallen, weil sie keine Worte in sich haben. Mit Freuden aufnehmen und dann kommen Schwierigkeiten und dann nehmen sie Anstoß. Sie schmeckten, wie gut das Wort ist. Und dann haben sie auch die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Was ist damit gemeint? Die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters? Ja, die Zeichen und die Wunder, die Jesus tat. Die heißen hier die Zeichen, die Wunder des zukünftigen Zeitalters, weil er dabei all diese Dinge tat, die dann geschehen würden am ganzen Volk, wenn das messianische Reich antritt. Dann würden alle Lahmen aufspringen, dann würden alle Stummen reden, dann würden alle Blinden sehen. Dann würde alle Krankheit auf immer verbannt sein. Und diese Zeichen hat er getan, als er unter ihnen war. Und so bewiesen, dass er der Messias ist und dass mit ihm sein Reich kommt. Diese Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters hatten manche von ihnen geschmeckt, gesehen, waren Augenzeugen gewesen, hatten vielleicht sogar selbst an sich solche Wunder erfahren. Aber das muss noch nicht heißen, dass jemand danach zum Glauben kommt, durch den Glauben wiedergeboren wird, gerechtfertigt wird, ein Kind Gottes wird. Und wir sollten hier beachten, was hier nicht steht. Hier fehlen diese Ausdrücke, die wir aus dem Römerbrief oder die wir aus anderen Abschnitten aus dem Titusbrief des Apostels Paulus oder auch aus dem Johannesevangelium erwarten würden. Hier steht nicht, dass sie gerechtfertigt worden waren. Hier steht nicht, dass sie wiedergeboren worden waren. Hier steht auch nicht, dass sie das ewige Leben empfangen hatten. Das steht nicht da. Und darum sollten wir das nicht voraussetzen. Das wird ja manchmal einfach gesagt, das waren wirklich Kinder Gottes, die waren wiedergeboren. Aber das steht eben nicht da. Und wir sollten das darum auch nicht sagen, auch nicht voraussetzen. Nun haben die so viel gesehen, gehört, erfahren, geschmeckt, von Gottes Wirken, von Gottes Wort, vom Geist Gottes, von den Wundern Gottes. Und dann sind sie doch abgefallen. Und die konnte man dann nicht mehr durch Buße erneuern, sagt Paulus. Dann würde es unmöglich sein. Und so kann ja der Mensch einen Zustand erreichen, einen Grad der Erkenntnis gehabt haben, wenn er sich davon abwendet, ist er nachher verhärtet und kann nicht mehr Buße tun. Ja, und jetzt wollen wir mal weiterlesen. Viele kamen zum Glauben. Und das wird ja dort in Apostelgeschichte 2 auch ausdrücklich gesagt, dass viele gläubig wurden. Und dann heißt es, dass der Herr hinzutat zur Gemeinde, die gerettet werden sollten. Solche, die der Herr hinzutut, die er gerettet hat, die sind gerettet. Da steht es ja. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Also es wurden sehr viele gerettet, die der Herr hinzutat zur Gemeinde. Aber nicht alle, die das Evangelium hören und es zunächst freudig aufnehmen und auch dabei sind und ein Bekenntnis ablegen, sind wirklich gerettet. Nicht alle. Und ob einer gerettet ist, das zeigt sich dann in seinem Leben. Und jemand, der sich dann abwendet nach einer gewissen Zeit, bei denen muss man immer befürchten und auf alle Fälle, was alle äußeren Indizien anbelangen, auch annehmen, die waren gar nie Kinder Gottes. Eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 2, da heißt es in den Versen 18 und 19, 1. Johannes 2, in den Versen 18 und 19. Kindlein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und dann heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Nun natürlich gibt es auch das, dass jemand wirklich zum Glauben durchgedrungen ist und dann abfällt, zurückfällt und lange Zeit weg ist. Wir sagen dann weg vom Fenster oder wie wir auch sagen. Wenn jemand wirklich dem Herrn gehört, dann wird er früher oder später zurückkommen. Der Herr wird ihn nicht gehen lassen. Er wird zurückkommen. Und das wissen wir ja nicht, ob sie dann zurückkommen. Es ist übrigens letztes Jahr in Deutschland im christlichen Verlagshaus Dillenburg ein sehr interessantes Buch erschienen, wo jemand von solchen Erfahrungen spricht, hat auch sehr viele befragt, Gemeinden befragt, Eltern befragt, die das erlebten, wie Kinder abdrifteten und wieder zurückkamen. Und das ist doch sehr lehrreich und dort wird deutlich, dass die allermeisten von denen, wo man wirklich überzeugt war, die hatten sich bekehrt, dass sie auch zurückkamen. Also wir wissen es nicht immer. Aber wenn wir an jemanden sehen, dass er nicht mehr dem Herrn nachfolgt und auch nicht mehr bekennt, Jesus Christus ist Gottes Sohn, dann müssen wir einfach sagen, also so wie du lebst, sehe ich dir und an deinen Werken nichts von Glauben. Und darum müssen wir dann befürchten, dass sie gar nicht gerettet sind, nie gerettet waren. Und dann fährt der Apostel fort mit einem Vergleich. Und dieser Vergleich bezieht sich auf das, was er eben sagt in den Versen 4 bis 6. Das Land, das den häufig über dasselbe kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe und sein Ende ist die Verbrennung. Also wenn dein Land ist, das man beackert und begießt und mit Regen und mit Tau wird es genetzt und es bringt dann nützliches Kraut, gute Frucht hervor, dann wird man diesen Boden immer mehr segnen und immer mehr düngen und er wird immer mehr hervorbringen. Aber wenn ein Boden, obwohl man sich so um ihn bemüht, nur Disteln und Dornen hervorbringt, dann wird man ihn einmal verlassen, diesen Boden nicht mehr bearbeiten. Und das ist ein Vergleich, der besagt, dass ein Volk oder Menschen, die so viele Segnungen von Gott bekommen haben, wie besonders die Juden. Sie haben das Wort Gottes bekommen, sie hatten Propheten, Jesus, der Sohn Gottes, kam zu ihnen, nur zu diesem Volk. Nachher sandte er seine Apostel zu ihnen. Der Heilige Geist kam in Jerusalem hernieder, nur auf Juden. Das Evangelium wurde nur Juden verkündigt am Anfang. Nach all diesen Segnungen, wenn dann einer immer noch keine Frucht brachte für Gott, ja, dann war er wirklich dem Gericht, dem Zorn, dem Fluch Gottes nahe. Und sein Ende würde die Verbrennung sein. Also das ist einmal die unmittelbare Anwendung auf die Hebräer in ihrer Situation. Und natürlich müssen wir das auch übertragen auf unsere Situation, denn wir leben ja in einer anderen Zeit. Keiner von uns hat diese Dinge wörtlich erlebt, aber wir können es so übertragen, Menschen, die viel gehört haben, Gottes Hilfe erfahren haben, Gottes Güte erfahren haben, das Evangelium wirklich verstanden haben und dann trotzdem abgefallen sind. Es kann einen Zustand geben, wo ein Mensch nicht mehr Buße tun kann, wo Gott ihn der Verhärtung übergibt. Wann das geschieht, das wissen wir nicht, das weiß Gott. Aber es ist eine Warnung an Menschen, die viel wissen, viel gehört haben, eigentlich in allem Bescheid wissen, eine Warnung an sie, dass sie sich nicht von dem abwenden, sondern sich dem Herrn ausliefern, bis sie zur Gewissheit der Vergebung und des ewigen Lebens kommen. Davon spricht er jetzt im Folgenden, zuerst in den Versen 9 und 10, die Zuversicht des Apostels bezüglich der Leser seines Briefes. Also er ist zuversichtlich, dass das für die meisten Leser nicht gilt. Wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch so reden. Und dann nennt er im Vers 10 Indizien dafür, die ihm besagen, ich weiß, ihr seid gläubig, das sehe ich in eurem Leben. Ihr habt Frucht gebracht in eurem Leben, denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Und dient. Sie dienten noch immer. Und daran sehe ich, dass ihr wirklich gläubig seid, wirklich Heilige seid, wirklich gerettet seid. Aber, Verse 11 und 12, wir wünschen aber sehr, dass ein jeder von euch so weit komme. Und so schreibt er dies um derer Willen, wo es einfach unsicher ist. Wo er sich auch Sorgen macht, wo er keine guten Früchte sieht, wo er merkt, sie gehen nicht mehr in die Gemeinde, sie versäumen die Zusammenkünfte. Was ist da los? Ich bin in Sorge um sie. Wir wünschen aber sehr, dass ein jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit. Zur vollen Gewissheit. Dass sie zur vollen Gewissheit kommen und wissen, dass sie Vergebung haben, dass sie durch Christus, durch den Glauben an ihn gerechtfertigt sind, dass sie das ewige Leben haben. Also eine Aufforderung an einen jeden, zur vollen Gewissheit zu kommen. Auf dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererben. Dann folgt in den Versen 13 bis 15 ein weiteres Beispiel. Das Beispiel Abraham. Also nach diesem Vergleich mit dem Erdboden jetzt ein Beispiel. Das Beispiel Abraham. An ihm lernen wir, was es heißt zu glauben und durch Glauben Verheißungen zu erlangen. Und an ihm sehen wir, es ist normal, dass wir im Glauben wandeln und die Verheißungen in ihrem ganzen Umfang nicht sofort bekommen. Als Abraham glaubte, da wurde er gerechtfertigt. Aber Abraham glaubte, dass Gott ihm Nachkommen geben werde, er glaubte es. Und er wurde dadurch gerechtfertigt, aber es dauerte lange, bis er diese Nachkommenschaft auch bekam. Er musste warten, im Glauben ausharren. Und damit bewies er, dass er wirklich glaubte. Also das Beispiel Abrahams, und hier spricht der Apostel vom Eid Gottes und vom Glauben Abrahams. Und immer diese beiden Seiten. Gottes Treue, Gottes Verheißungen und der Glaube des Gläubigen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sagt der Apostel dann in Kapitel 11. Der Glaube ist der Schlüssel. Glaube an Gottes Verheißungen. Aber Gott ist treu. Gott hat geschworen, Abraham zu segnen. Er wird ihn segnen. Und er hat ihn auch gesegnet. Das wissen wir ja jetzt. Der Eid Gottes und der Glaube Abrahams. Verse 13 bis 15. Denn als Gott dem Abraham Verheißungen gab, schwor er. Weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst. Ja, Gott kann ja nicht bei Abraham oder bei sonst irgendetwas schwören. Gott kann sich nur auf sich selbst berufen und sagen, so wahr ich Gott bin, werde ich das und das tun. Er schwor bei sich selbst. Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Gott hat das gesagt, ich werde das an dir tun. Und er sagte das, bevor Abraham glaubte. Er hat ihm seinen Vorsatz, seinen Ratschluss geoffenbart. Und Gott wird das ausführen. Und Abraham glaubt und empfängt die Verheißung. Und nachdem er also ausgeharrt hat, erlangte er die Verheißung. Und dann schließlich die Verse 16 bis 20, die Unwandelbarkeit der Ratschlüsse Gottes. Den Menschen schwören wohl bei einem Größeren und der Eid ist ihnen ein Ende alles Widerspruchs. Zur Bestätigung, worin Gott sei den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses überschwänglicher beweisen wollte, mit einem Eid ins Mittel getreten ist, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Gott schwört bei sich selbst, und so sind es zwei unveränderliche Dinge, die die Verheißung festmachen. Welche sind diese zwei unveränderlichen Dinge? Bitte? Ja? Gott und sein Wort, ja. Gott und sein Wort. Beides unveränderlich. Gott verändert sich nicht, sein Wort verändert sich nicht. Gott und sein Wort, zwei unveränderliche Dinge, und die geben uns völlige Gewissheit. Gott tut, was er verheißen hat. Und wir haben einen festen Anker der Seele, der geht hinein in das Innere des Vorhangs. Das ist wiederum ein Vergleich für die Hebräer, für die Juden. Was war hinter dem Vorhang? Das Allerheiligste. Und das war für sie, das war für die Hebräer, gemäß dieser alttestamentlichen Darstellung, die Gegenwart Gottes. Da war die Bundeslade. Das war die Gegenwart Gottes. Hinter dem Vorhang. Das heißt, man sah Gott nicht. Und Gott ist uns ja auch verborgen. Wir sehen ihn nicht. Und da, wo Gott ist, der Himmel, ist uns verborgen. wie hinter einem Vorhang. Aber da ist Jesus für uns hineingegangen. Er ist da, für uns. So steht hier, wohin Jesus als Vorläufer, für uns. Nicht nur für sie, für uns. Um uns zu vertreten, um uns vor Gott zu vertreten, um uns dahin zu bringen, wo er jetzt schon ist.